hier all ihre Learnings einbringen und hat sogar ihre Investoren mitbringen können in das nächste Unternehmen. Also wir sehen, dass das eine Entwicklung ist, die super wichtig ist und wir hier uns etwas von den Amerikanern abschauen können, wo die Investoren meistens sagen, ja, wenn du nicht mindestens schon ein Unternehmen in den Sand gesetzt hast, dann glaube ich dir nicht, dass du genug Erfahrung hast, um jetzt ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Also da ist ein bisschen eine umgekehrte Philosophie zu Österreich.
Herzlich willkommen beim B19 Premium Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Hanna Wunzam von Austrian Startups. Bitte stellt euch doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich leite Österreichs größte Startup-Community und Think Tank für Entrepreneurship. Wir arbeiten daran, dass in Österreich die Zukunft gebaut wird durch unsere Community-Aktivitäten, ganz viel Vernetzung der Personen, die es braucht, um in Österreich zu gründen und zu skalieren. Und auf der anderen Seite arbeiten wir als Think Tank daran, das Ökosystem zu verbessern, indem wir Studien machen, politische Entscheidungen versuchen, auf positive Art und Weise zu beeinflussen, zu beraten und ja, Österreichs Startups-Ökosystem zu stärken.
Und ich muss es leider sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es eh nicht. Ja. Du wirst gleich loslachen, aber du machst das schon eine geraume Zeit jetzt, ja, wie ich selber weiß. Ja.
Und das stimmt.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie siehst du denn den Unterschied zu früher? Wie ist es heute und wie war es früher?
Also ich bin jetzt schon sicher 10 Jahre in dem ganzen Startup-Ökosystem aktiv, seit 7 Jahren bei Austrian Startups. Und was man schon sieht, ist, dass sich das Ökosystem entwickelt hat und auf gewisse Art und Weise auch erwachsen geworden ist. Während wir sicher so im Jahr 2017, das sieht man auch in den Zahlen vom Austrian Startup Monitor, bis dahin hatten wir so einen kleinen Boom an Neugründungen. Da war das Thema gerade komplett gehypt. Dann haben wir bis 2021 auch so große Runden gesehen, wo die ersten Unicorns aufgekommen sind. Und mittlerweile hat sich der Hype ein bisschen zwar gelegt, aber es ist stärker dafür in die Breite gekommen. Und was wir immer mehr jetzt sehen, und das ist ein Zeichen für ein wachsendes Ökosystem, ist, dass Gründer, die ein Unternehmen verkauft haben, entweder wieder gründen, dann sind sie Serial Entrepreneurs, oder dass sie als Investoren zurück in die Community kommen. Also da, das ist eine positive Entwicklung, die wir sehen. Auf der anderen Seite hat sich auch die Art und Weise, wie Startups gegründet und gebaut werden, mittlerweile verändert, weil vor allem durch den KI-Boom jetzt es viel günstiger geworden ist, mit einem kleinen Team schnell ein technologisches Produkt zu bauen. Jetzt auch ein ganz starker Trend besteht, dass eben auch die Startups selber sehr stark nicht nur KI getrieben sind, sondern eben auch Lösungen für den Bereich entwickeln.
Jetzt, ich habe viele Fragen aufgeschrieben, ja, und wir haben ja nur einen gewissen Zeitraum. Ich würde gerne, du hast jetzt schon sehr viel beantwortet, aber eine Frage, die sich mir auf jeden Fall stellt, ist als erstes, gibt es mehr Gründerinnen oder Gründer jetzt? Weil früher war es ja sehr männlich dominiert, ja, und jetzt ist es, glaube ich, schon, gibt es auch schon sehr viele weibliche Gründer, oder?
Also da hat es definitiv eine positive Entwicklung gegeben. Im ersten Jahr, als wir den Austrian Startup Monitor gemacht haben, so 2018, hatten wir nur 12% an weiblichen GründerInnen. Heutzutage sind es um die 21%, aber immer noch ist es männlich dominiert. Also das sehen wir schon und wir sehen auch, dass gerade in Corona wieder ein Rückgang war an weiblichen Gründerinnen und seitdem auch die Anzahl stagniert. Von dem her, die Arbeit hier ist noch nicht getan.
Wie kann man den Gründerinnen zu ermuntern, dass sie gründen? Habt ihr da irgendwelche Programme bereits laufen? Das würde mich einfach interessieren.
Also mit Austrian Startups haben wir vor 5 Jahren die Youth Entrepreneurship Week gestartet. Das ist eine Initiative in Schulen. Im Endeffekt geht es hier ja auch ein bisschen um eine Kulturfrage und die meisten, wenn man sich auch anschaut, wann entsteht das erste Mal so dieser Wunsch zu gründen, ist es tatsächlich bei den meisten schon relativ früh in der Jugend oder in ihrem Studienalltag, dass zum ersten Mal dieser Gründungswunsch entstanden ist. Das heißt, hier muss angesetzt werden und mit der Entrepreneurship-Woche sind wir in mittlerweile über 100 Schulen, wo Schülerinnen und Schüler eine Woche lang an Ideen entwickeln, an Ideen arbeiten, Prototypen bauen und dann ihre Ideen pitchen. Und was wir da sehen, ist, obwohl es jetzt kein spezifisches Mädchenförderungsprogramm ist, dass vor allem die Mädchen davon profitieren und diejenigen sind, die dann oft bei den Pitches gewinnen, die tatsächlich die spannenderen Ideen da präsentieren und auf der anderen Seite eben auch noch stärker diesen Boost bekommen, dass sie verstehen, okay, das ist auch ein potenzieller Weg für mich, in eine Gründung zu gehen. Was ich auch gerade als Chance sehe, ist die ganze Entwicklung, dass es mittlerweile einfacher geworden ist, ohne einen technologischen Background in der Ausbildung ein technologisches Produkt zu bauen. Also auch das, beziehungsweise generell die technologischen Tools zu nutzen. Also gerade das Vibe-Coding, dass man quasi mit den AI-Tools wie Claude Code oder Lovable seine eigenen Produkte, Prototypen bauen kann, ermöglicht eben vielen Personen, hier niederschwellig einzusteigen. Und gerade für Frauen ist das ein Potenzial, weil gerade in der technischen Ausbildung fehlen uns die Frauen ja auch.
Ich muss ja dazu sagen, ich durfte einmal bei dieser Wochen, das war in Oberwart, dabei sein, aber nur bei einem Tag, nämlich insofern, weil man damals gesagt hat, man möchte auch mit Gründern sprechen, ja. Und ich muss ja wirklich sagen, ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Also da ist das war, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag dieser Woche und da war so ein Spirit in dem Raum, ja, weil diese jungen Leute wirklich einfach auch das wahrgenommen haben, sie haben Möglichkeiten. Ja. Was ich aber auch wahrgenommen habe, und das würde ich dich auch gerne fragen, ist es manchmal vom Elternhaus schon so ein Thema, dass man sagt, geh lieber in die Sicherheit, so wie früher? Also ich habe das nämlich damals in dieser Woche, also bei diesem einen Tag festgestellt, da waren auch viele, die gesagt haben, sie haben super Ideen, aber zu Hause haben sie gesagt, na, eigentlich sollst du was Gescheites lernen. Gell? Also stimmt das oder war das nur in Oberwart so?
Na, also grundsätzlich ist es definitiv so, dass das Elternhaus noch einen sehr großen Einfluss darauf hat, in welche Richtung dann die Kinder sich entwickeln. Und eben, wir sehen das auch in den Zahlen, dass Unternehmer oft auch aus einem unternehmerischen Elternhaus kommen. Deswegen haben wir auch vor einem Jahr jetzt die Stiftung Unternehmerische Zukunft mitgegründet. Das ist eine Stiftung, die sich wirklich darauf fokussiert, einerseits das Bild für Unternehmertum in der Breite positiver zu gestalten und auf der anderen Seite eben Initiativen wie die Youth Entrepreneurship Week, aber darüber hinaus noch weitere Initiativen zu fördern, zu stärken, die eben das Thema Unternehmertum in die Bildung bringen, damit eben es nicht so stark davon abhängig ist, aus welchem Elternhaus man kommt, ob man sein Potenzial, seine Ideen, seine Visionen umzusetzen, dann auch wirklich auf die Beine bringt.
Und ihr macht das ja österreichweit. Ich weiß es ja, weil es damals in Burgenland war. Gibt es da auch irgendwie so Statistiken, ja, in welchem Bundesland besonders gerne gegründet wird? Bei Startups, gibt es sowas?
Ja, ja, also auch im wieder dem Austrian Startup Monitor. Ja. Der Studie schauen wir uns an, wie ist die Verteilung über die Bundesländer hinweg. Da sehen wir, dass die meisten Startups, fast die Hälfte aller Startups, sitzen in Wien. Aber wir haben zwei weitere sehr starke Standorte. Das ist auf der einen Seite Oberösterreich, wo wir ja in letzter Zeit auch sehr spannende Entwicklungen gesehen haben, wie Tractive, die an Bending Spoons verkauft haben, oder MEAI, die an Mistral verkauft haben. Also eine positive Entwicklung. Dort siehst du auch viel Industrie, viel technische Universitäten. Von dem her, da ist auf jeden Fall ein Cluster, vor allem zentriert aber wiederum auf die Hauptstädte, sehen wir in allen Bundesländern. Und das zweite Cluster ist in der Steiermark. Da haben wir eine recht starke Gründerszene, aber es gibt mittlerweile in allen Bundesländern Startups, es gibt auch in allen Bundesländern Vertreter von Austrian Startups, unsere Local Representatives, die dann jeweils in den lokalen Startup-Initiativen auch quasi leiten.
Jetzt habe ich mir eine Frage auch aufgeschrieben, gibt es eine Altersbeschränkung? Weil ich habe dann nämlich zufälligerweise mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, eigentlich ist er jetzt schon relativ lange, also er ist über 50, er ist schon relativ lange in der Branche, war aber immer Angestellter und überlegt sich jetzt selbst zu gründen. Gibt es eine Altersbeschränkung bei euch?
Nein, also wir sehen ja auch, dass der Gründer, der Startup-Gründer, die Startup-Gründerin tatsächlich im Durchschnitt nicht so jung ist wie das Bild eines Startup-Gründers, sondern im Durchschnitt sind die derzeit aktiven Startup-Gründer und Gründerinnen 40 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Gründung zwischen 35 und 36 Jahren. Mhm. Also das ist der Durchschnitt. Natürlich gibt es junge Gründer, aber es gibt auch Gründer, die mit über 60 erst ihre Startup-Unternehmen starten. Also um als Startup-Gründer oder Gründerin zu klassifizieren, schauen wir nicht auf die Personen, sondern auf das Unternehmen. Und da sind die Kriterien: das Unternehmen ist jünger als 10 Jahre, es hat eine Innovation, das ist der Kern. Oft ist es eine technologische Innovation, aber es kann auch eine Businessmodell-Innovation sein. Und es ist auf Skalierung ausgelegt, also wirklich ein exponentielles Wachstum, was den Umsatz bzw. auch die Mitarbeiteranzahl betrifft.
Jetzt mit P19 natürlich haben wir eine sehr, also einen direkten Bezug zum Payment. Gibt es auch Payment-Gründungen in der Zwischenzeit in Österreich? Es hat lange Zeit nichts mehr gegeben jetzt, aber gibt es so etwas auch wieder, wenn im Kontext Innovation, wie du vorher gesagt hast, auch aufgrund der Erleichterung, also durch KI, dass man diese Dinge einfach auch relativ schnell umsetzen kann?
Absolut. Also generell der Fintech-Bereich ist ein sehr spannender in Österreich. Nicht nur Payment, sondern auch quasi breiter gegriffen. Dieses Jahr das Scale-Up des Jahres beim EY Scale-Up Award war Fiscally, die hier auch eine Lösung für den Payment-Bereich gegründet haben. Wo auch gerade eine sehr interessante Entwicklung ist im ganzen Kryptobereich. Wien etabliert sich gerade als Zentrum für Kryptobörsen, die aus dem Ausland nach Europa kommen wollen, weil hier die FMA sehr gut darin ist, MiCA-Lizenzen zu ermöglichen. Und es bildet sich gerade ein richtiges Kryptozentrum im Viertel 2, im zweiten Bezirk in Wien, wo sich mittlerweile schon 4 neue Kryptobörsen in den letzten 2 Jahren angesiedelt haben.
Und das ist ja auch total anziehend für die jungen Leute. Ich durfte ja selbst auch das einmal, also den Beiwohnern mit einer Veranstaltung, die Ben gemacht hat, Grüße gehen raus an Ben, wo man einfach gesehen hat, was da wirklich für eine Dynamik auch drin ist und wo die Leute auch sehen, das ist die Zukunft, oder?
Absolut. Also jetzt Cluster befeuern sich immer gegenseitig.
Genau. Und sind international. Ich glaube, das, wo auch ein großer Unterschied ist in dem Bereich, ist ja auch diese Internationalisierung. Ja, also viele dieser jungen, dynamischen Manager oder Managerinnen, die sind auch sehr viel im Ausland. Ja, und da merkt man auch diesen gravierenden Unterschied aus meiner Sicht. Eine Frage, die ich mir vorher auch schon stellen wollte, ist nämlich, oder dir stellen wollte in dem Zusammenhang, wir haben ja so eine Fehl. Ich sage immer, wenn jemand scheitert, ja, dann ist es in Österreich immer so, der ist gescheitert. Ja. Du hast es aber am Anfang gesagt, es gibt aber auch welche, die zum Beispiel scheitern, aber trotzdem dann wieder beginnen. Ja. Sieht man hier auch Entwicklungen in eurem Report, wie sich das entwickelt?
Also konkrete Zahlen dazu habe ich nicht. Was wir jedenfalls sehen, ist, dass das Thema an Relevanz und auch Aufmerksamkeit gewinnt. Wir hatten vor 2 Monaten ein Event im Bundeskanzleramt tatsächlich zu dem Thema Fail to Succeed, okay, wo wir darüber gesprochen haben, dass Fehler quasi große Schritte sind zum Erfolg. Und wir hatten mehrere Gründer im Raum. Einerseits Sander, das ist der Gründer von Planradar, eines der erfolgreichsten Scale-Ups, die sind in der Baubranche in Österreich. Und der hat schon 8 Unternehmen gegründet, 3 davon, sagt er, erfolgreich liquidiert.
Okay.
Also 3 sind gescheitert und er sagt selber für seinen Erfolg jetzt bei Planradar, waren das die wichtigsten quasi Learning Journeys, mhm. wo er gelernt hat, was er für sein nächstes Unternehmen dann anders machen würde. Auf der anderen Seite hatten wir von Minimis die Co-Founderin Anna Greil, die davor Uptraded gegründet hat. Auch hier das Unternehmen ist, hat sie zusperren müssen, beziehungsweise hat sie dann abgegeben und ist nicht in eine große Skalierung gekommen. Aber jetzt ist sie bei Minimist, einem AI-Startup in derselben Branche. Da geht es um Nachhaltigkeit und zirkuläre Mode und kann jetzt hier all ihre Learnings einbringen und hat sogar ihre Investoren mitbringen können in das nächste Unternehmen. Also wir sehen, dass das eine Entwicklung ist, die super wichtig ist und wir hier uns etwas von den Amerikanern abschauen können, wo die Investoren meistens sagen, ja, wenn du nicht mindestens schon ein Unternehmen in den Sand gesetzt hast, dann glaube ich dir nicht, dass du genug Erfahrung hast, um jetzt ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Also da ist ein bisschen eine umgekehrte Philosophie zu Österreich.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, auch andere zu überzeugen, dass diese Entwicklungsphasen wichtig sind. Was für mich auch interessant war, auch in der Recherche jetzt bei euch, wisst ihr, wie lang, also ein Startup wird gegründet, ja? Und früher war es ja so, ein Unternehmen wurde gegründet und dann hat man versucht, dieses Unternehmen so lange wie möglich groß aufzubauen, weil es könnte ja auch für die Familie zum Beispiel, also für die Kinder dann in der Zukunft interessant sein. Und dann hat es eine Zeit gegeben, da hat es eine Show gegeben im Fernsehen, ja, diese 2 Minuten, 2 Millionen, da war immer so das Thema, 3 Jahre musst du durchhalten und dann verkaufst du, ja. Gibt es hier so Statistiken, ob sich das wieder geändert hat oder gibt es da generell Statistiken, wie viele Gründer eigentlich ein Unternehmen aufbauen und wie viele Gründer eigentlich nur nach 3, 4 Jahren wieder das Unternehmen verkaufen werden?
Ja, das ist spannend. Also ich glaube, 2 Minuten, 2 Millionen hat auf jeden Fall einen positiven Effekt gehabt, dass viel mehr Leute irgendwie das Thema Startups für sich entdeckt haben und irgendwie interessant gefunden haben. Aber es hat auch ein bisschen ein falsches Bild von Startup-Unternehmertum in den Köpfen der Menschen geschaffen. Nämlich quasi, man hat eine Idee, bekommt ganz viel Geld und dann hat man irgendwie 2 Jahre, wo man versucht, das aufzubauen und dann verkauft man es wieder oder man setzt es halt in den Sand. Und während es diese Fälle natürlich gibt, ist, wenn man sich den Durchschnitt anschaut, wie lang baut ein Unternehmer, eine Unternehmerin ein Startup auf, bis sie es verkauft, ist tatsächlich viel länger. Also im Schnitt, wenn du dir zum Beispiel das Speedinvest-Portfolio anschaust, sind es 14 Jahre bis zu einem Exit. Und deswegen, das hat sich definitiv auch geändert und deswegen hat die VC-Logik auch ein bisschen ein Problem. Weil wenn du ein Venture-Capital-Fonds bei dir investiert hast, dann hat der meistens eine Laufzeit von 10 Jahren, in dem er wieder quasi einen Return on Investment sehen möchte. Also quasi von einem Fonds, der läuft dann 10 Jahre, investiert sein Budget und viele von den Startups werden es nicht schaffen, aber dann gibt es eben ein paar, die einen sehr hohen Exit machen oder sehr hohe Entwicklung sehen, vielleicht einen Börsengang haben und oft sind das dann die Unicorns, die eine Bewertung von über 1 Milliarde Euro erreichen, die quasi dann das ganze Portfolio mittragen und somit den Return on Investment für die VCs bringen. Das sollte dann, man sagt immer, einen 10x Return, also dass es 10-mal das Investment zurückbringt.
Da muss ich kurz einhaken, weil dieser Faktor, den gibt es schon ewig, oder? Also das kennt sogar ich noch, ja, und das war Beginn 2000, hat man immer gesagt, du musst schauen, das ist der Faktor 10, der ist wirklich spannend, oder? Den gibt es immer noch, oder? Wahrscheinlich.
Genau, ja, ist grundsätzlich die VC-Logik.
Ja, genau.
Was wir jetzt sehen, ist, dass dadurch, dass immer mehr Startups auch seit der auch Krise 2021, 2020 mit Corona, da gab es einen Shift, auch wie VCs mit Startups umgehen. Davor war es so schnell wie möglich wachsen, ganz viel Geld auch verbrennen und dann, um da quasi dieses Hypergrowth-Wachstum hinzubekommen und dann potenziell eben gut zu verkaufen. Und was wir sehen ist, dass eben in der Zeit auch ganz viel Geld locker gesessen ist, sehr viel Geld investiert wurde, sehr hohe Bewertungen auch geschaffen wurden. Und dann kam die Energiekrise, es kam auch der Ukraine-Krieg und ein Shift im Mindset. Und jetzt gibt es einen sehr viel stärkeren Fokus auf schneller profitabel werden. Bewertungshöhen sind wieder, haben sich wieder ein bisschen stärker eingependelt. Jetzt sehen wir wieder Booms im KI-Bereich. Das ist jetzt nochmal ein anderer Faktor. Aber grundsätzlich im Schnitt ist eben auf ein nachhaltigeres Wachstum ein Fokus gelegt worden. Und deswegen geht jetzt diese VC-Logik, dass innerhalb von 10 Jahren der Return da sein soll, gar nicht immer auf. Speedinvest hat jetzt eine Lösung geschaffen hierfür, indem sie so einen Continuous Fund aufgesetzt haben, wo sie ihre Startups, die sehr hoch performen, aber noch keinen Exit gemacht haben, weiterhin überhaupt in ihrem Portfolio halten können und nicht quasi ihre Anteile da jetzt verkaufen müssen, um irgendwie einen Return an ihre Investoren wieder bringen zu können. Also von dem her, ja, es lange Antwort auf eine kurze Frage. Es hat sich hier schon was verändert und der Zeitraum sind meistens nicht nur 2-3 Jahre. Außer bei einzelnen Erfolgsgeschichten wie Emmy AI zum Beispiel, die haben ja relativ, sind ja ein Spin-off von NX AI, einem anderen Unternehmen, und wurden dann innerhalb, ich glaube, von 18 Monaten oder so, haben sie gebaut und dann an Mistral verkauft. Also es gibt die Beispiele schon, aber es ist nicht die Norm.
Nicht die Norm. Jetzt, ich war vor kurzem auf einer großen Veranstaltung, wo auch sehr viele Startups waren, und was ich da immer wieder mitgenommen habe, ist, die suchen alle momentan Investoren, ja, und das ist relativ schwierig. Du hast das eh auch kurz beschrieben. Also sie hören dann immer die wirtschaftliche Lage, man wird dann sehen, wie es weitergeht. Wie würdest denn du diese Situation jetzt einschätzen für Startups?
Also wir hatten eine ziemliche Durststrecke 2025. Das sieht man auch in den Zahlen. Der EY Investment Barometer hat wirklich gezeigt, dass wir eine 60-prozentige Einbüße hatten im Vergleich zum Vorjahr mit den Investments. Dieses Jahr hat sich, also das erste Halbjahr 2026 war sehr positiv. Hier haben wir wieder größere Runden gesehen, wir haben mehr Runden gesehen. Wir sehen gerade auch einige Scale-Up-Runden. Waterdrop hat 100 Millionen Euro aufgenommen. Gropius hat auch über 100 Millionen Euro aufgenommen. Also da, wir haben mit Fonio AI eine der größten Pre-Seed-Runden gesehen, die wir je in Österreich hatten. Also da gibt es definitiv wieder positivere Entwicklungen. Es kommt gerade sehr stark darauf an, in welchem Bereich man ist als Startup. Also zum Beispiel, wo es gerade positive Entwicklungen gibt, ist im Robotics-Bereich. Da gibt es neue Funds, die aufgepoppt sind, zum Beispiel Prototype von Andy Klinger, die spezifisch Robotics-Startups finanzieren. Es ist generell in Europa gerade ein auch strategischer Fokus auf das Thema Robotics, dass Europa hier eigentlich Potenzial hat, auch stark zu werden und das als einen USP auch aufzubauen. Im AI-Bereich gibt es auch gerade wirklich große Runden. Es gibt jetzt Initiativen wie den European Scale-Up Fund, der von EQT geleitet wird, der auch versucht, mehr größere Finanzierungsrunden zu stemmen. Ja. Aber wenn man nicht gerade in einem der Hype-Themen ist, ein anderes Hype-Thema wäre noch Defense, also alles, was in Richtung Do-Use geht, dann ist es nicht so einfach. Also wo wir leider weniger Investments gerade sehen, ist zum Beispiel im Nachhaltigkeitssektor. Also da ist eigentlich Österreich stark. Nachhaltige Energie, Circular Use Cases etc., da sehen wir aber gerade weniger. Oder in den Bereichen Bildung, Fintech habe ich jetzt auch nicht so viel große Runden letzte Zeit gesehen in Österreich. Also Das war zum Beispiel 2021 dafür ein Riesenhype. Da gab es sehr große Fintech-Runden. Also man sieht, das ist alles immer ein bisschen zyklisch und es gibt immer Phasen, in denen gewisse Technologien oder Branchen besonders stark finanziert werden.
Jetzt hat mir ein weiser Mann einmal gesagt, du musst immer aus den Zahlen der Vergangenheit lernen für die Zukunft, um einen Trend oder zumindest eine Prognose wagen zu dürfen. Jetzt möchte ich dir schon gerne eine Prognose abbringen, ja, für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Wo wird es denn hingehen, deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube, wir haben die Spitze des KI, der KI-Entwicklung noch nicht gesehen. Das heißt, es wird da sicher noch mehr sowohl Geld als auch Entwicklung reinfließen. Und es wird für Europa einfach strategisch extrem wichtig sein, sich zu überlegen, wie schaffen wir eine gewisse technologische Souveränität und wie machen wir uns unabhängiger von den USA und von China, wo gerade die stärksten Entwicklungen im KI-Bereich sind. Und da müssen wir uns schon überlegen, was sind denn unsere strategischen, wo sind unsere USPs, worauf können wir aufbauen? Und Europa hat eine sehr starke Industrie, die genutzt werden kann, um auch Themen wie einen Fokus auf Physical AI zu legen. Also hier diese nicht reine Softwarelösungen, sondern eben Interaktionen auch mit physischen Maschinen und diese smart zu gestalten. Ich glaube, hier werden wir noch viele Entwicklungen in Europa sehen. Und ein zweites Thema, wo wir einen Fokus legen müssen, wird das Thema Defense Tech sein. Es ist tatsächlich etwas, wo wir gerade aus der Ukraine heraus extrem rasante Entwicklungen sehen, natürlich vor allem im Drohnenbereich, aber da glaube ich, wird Europa viel zusammenarbeiten, versuchen auch aus den Entwicklungen zu lernen. Und wir sehen gerade in Deutschland, da wurde letzte Woche die deutsche Startup- und Scale-Up-Strategie präsentiert, dass Defense Tech hier ein strategischer Schwerpunkt ist. Genau, also diese zwei Themen und Robotics, glaube ich, hat sehr viel Potenzial. Wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, wird wieder mehr Geld auch in das ganze Thema Energy, Tech, nachhaltige Energie, Renewable Energies fließen und fließen müssen, weil nur so werden wir auch den Energiehunger der KI irgendwie entgegenkommen können. Ja.
Wenn es doch der Fall sein sollte, dass es Gründer oder Startups gibt, die euch noch nicht kennen, was ist in deiner Meinung nach der beste Weg, um mit euch in Kontakt zu treten?
Also wir haben am 15. Oktober unseren Austrian Startup Summit. Das ist unser größtes jährliches Community-Event, findet in der Otterkringer Brauerei mit mehr als 1000 Personen statt. Also unbedingt da vorbeischauen. Sonst gibt es jeden Monat die Möglichkeit, uns kennenzulernen beim Austrian Startup Stammtisch im Startup House im 2. Bezirk, immer 3. Dienstag des Monats. Einfach vorbeikommen, ist ein offenes Event mit Speakern und danach Networking. Genau. Das ist eine super Möglichkeit.
Und ihr seid ja auch, wie ich selber weiß, aus eigener Erfahrung, es gibt die klassische Homepage bei euch, ne, die ihr bedient, aber ihr geht ja auch sehr viel über die sozialen Kanäle. Also ich habe das zum Beispiel, ich bin ja da aufmerksam geworden über einen Kollegen, der mir dann geschickt hat, da musst du mal reinschauen. Und, also das habe ich auch ganz spannend gefunden. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wo da eure Reise auch hingeht, was diese Ansprachen betrifft?
Absolut. Also wenn man uns auf LinkedIn folgt, ist man auf jeden Fall auch immer up to date zu den neuesten Entwicklungen. Wir haben ein Newsletter, Startup Pulse, der wöchentlich rausgeht, wo wir auch die Events der Woche auch kommunizieren. Also genau, und auch auf allen anderen Plattformen kann man uns natürlich folgen, aber LinkedIn und Instagram sind sicher die stärksten.
Und was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist auch, wenn ich jetzt ein Investor bin, oder wenn ich sage, ich habe eben vor 10 Jahren oder 20 Jahren ein Startup gegründet, das Unternehmen läuft, das ist in der Zwischenzeit ein Unternehmen. Ich möchte das, was ich an Erfahrungswerten und Know-how gesammelt habe, wieder zurückgeben. Wie kann man das bei euch machen?
Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Eben auch beim Summit gibt es die Möglichkeit, als Investor dabei zu sein und in einem Matchmaking dabei zu sein, wo man dann die Startups kennenlernt und sich Termine dort vor Ort ausmachen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich bei der Stiftung Unternehmerische Zukunft zu engagieren, als Stifter oder auch mit einem Pledge und dort dann auch Teil der Community zu sein, bei die Youth Entrepreneurship Weeks zu unterstützen, weitere Entwicklungen für eine gute Basis für Startup-Gründungen zu schaffen, da gerne einfach einen direkten Outreach machen.
So. Ja, super. Du, dann möchte ich dich zum Abschluss nochmal fragen, was würdest du denn unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen aus deiner Sicht? Man hat jetzt durch unser Gespräch, davor ich ausgehe, dass da sich wieder das viele anhören werden, jetzt die Idee geboren. Was ist ihr deiner Meinung nach der wichtigste Tipp, um hier wirklich erfolgreich zu sein zu können? Mein Wissen kann man es nie, aber was wäre aus deiner Sicht ein Tipp, wo man sagt, das wäre besonders wichtig zu beachten?
Wenn man jetzt neu gründet?
Ja.
Durchhaltevermögen, also dieser Weg geht immer wieder rauf und runter. Es gibt so einen Valley of Death, nennt man das, wo man halt immer wieder drinnen ist, wo man denkt, ah, umso mehr man quasi über ein Thema lernt, umso mehr versteht man, dass man eigentlich nichts weiß. Und dann helfen zwei Sachen ganz stark, da wieder rauszukommen. Einerseits, dass man an einem Problem arbeitet, wo man so stark daran glaubt, dass das wirklich gelöst werden muss, dass man einfach diesen inneren Antrieb hat, weiterzumachen. Und auf der anderen Seite Personen, mit denen man da gemeinsam daran arbeitet, gemeinsam kämpft, gute Co-Founder, sich wirklich zu überlegen, ist das jemand, mit dem ich auch nach einer harten Diskussion noch gerne auf ein Bier oder ein alkoholfreies Bier gehe und die mich auch ergänzen mit den Stärken oder den Hintergründen, die man mitbringt. Es ist definitiv lustiger, wenn man das gemeinsam macht.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte mich bei dir ganz recht herzlich bedanken, Hanna. Ich glaube, wir haben es geschafft, dieses Thema, das eigentlich für viele interessant ist, wirklich so gut, also bin ich davon überzeugt, auch in der Vorbereitung, wirklich sehr viele Inputs geliefert zu haben. Und in diesem Sinne, danke für uns, für diese Aufnahme. Ich möchte mich bei allen Zuhörern und Zuhörern bedanken, die bis zum Ende zugehört haben, weil heute war es nicht schwer. Bitte nicht vergessen, abonnieren klicken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr sagt, das wäre für Freunde oder Bekannte total spannend oder Arbeitskollegen, dann bitte weiterempfehlen. In diesem Sinne sage ich zu euch jetzt, ja, entweder guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend und in die Schweiz, die uns zuhören, adieu und nach Deutschland, tschüss. Danke.